Man kennt sich, man schätzt sich. Der Podcast mit Tino Casali und Atenohiu.
Ja, ein ganz herzliches Hallo, lieber Nucci.
Einen schönen guten Abend. Wie halt immer so.
Wie halt immer, es ist schon wieder Abend. Nucci, es war eine bittere Niederlage am Wochenende. Ich will gar nicht lang drüber reden, weil das ist ja mein Auftrag, dass ich die alle zwei Wochen ein bisschen aus deinem Alltag raushole. Weißt du, damit du mal eine Dreiviertelstunde einmal hast, wo du über andere Sachen reden kannst und nicht nur über deine Truppen. Ist das was?
Ja, das du machst, lass ich mir das gerne einreden von dir. Aber heute ist ein schwieriger Tag.
Ich weiß. Deswegen habe ich mir heute einen Gast überlegt. Für uns und für die Runde. Da muss dir das Herz aufgehen.
Ja, endlich kann ich mich mal mit jemandem auf Englisch unterhalten, der weiß, wovon ich wo rede, wenn ich was erkläre, der mich fühlen kann. Und ich freue mich schon richtig drauf.
Wir werden versuchen, den Regen, den Wind von der Insel in die Ohren unserer ZuhörerInnen zu holen.
Stimmt, wobei er mehr Sonnenstrahlen gehabt hat wahrscheinlich wie.
Wirklich, gibt es Teile auf der Insel, wo es sonniger ist?
Auch dort gibt es schon, wenn dann dort.
Ja gut, ich hoffe, er hat schon seine Tasse Tee bereit. Nucci, du hoffentlich auch, klassisch wie es ihn auf der Insel sein soll. Ein herzliches Willkommen auch an dich, weil man kennt sich, man schätzt sich, lieber John Ertl.
Ja, danke für das Intro. Du hast Tee mit Milch vergessen, gell? Die Briten trinken zu Tea-Time Tee mit Milch.
Tee mit Milch und welchen Tee gibt's dann?
Ja, das ist der Bildestee.
Schwarztee, oder?
Genau, der Nucci kennt es. Da wird der Sackerl reingehalten für 30 Sekunden bis 3 Minuten. Dann gibt man einen Schuss Milch rein und das ist der Bildestee oder der Schwarztee mit Milch.
Also so ein Winterzauber oder Kaminzauber haben sie nicht?
Na, schwierig. Auch keine Kaffeekultur. Also der Tee hat mir immer Bauchschneiden verursacht, vor allem wenn er in so einen Plastikcup kommt. Aber ja, Style der Kultur.
Nucci, warst du ein großer Teetrinker in deiner England-Zeit?
Nicht ein großer, aber ich hab's gelernt zu mögen.
Also, hast du müssen quasi?
Nicht müssen, aber mit der Zeit hat das halt dann irgendwann mal begonnen auch zu schmecken. Und daran hat auch Anteil, ob's das glaubst oder nicht, ein gewisser Herr Guido Burgstaller.
Tatsächlich?
Ja, genau. Er ist zu Cardiff damals gewechselt und wie es so war, bei freien Tagen haben wir uns halt probiert immer zu treffen und auf einmal, eines Tages war ich bei ihm daheim und da hat er nicht nur so eine Teetasse, sondern eine größere, so die gibt es beim Ikea, kennst du diese größere? Ja, und sag ich, Burgi, was ist das da? Sagt er, ja, Tee mit Milch. Sag ich, was ist ein halber Liter? Sagt er, mir schmeckt der so. Dann habe ich gesagt, ja, dann trinke ich halt auch mit. Und so ist es dann wie ein Stauden eigentlich.
Das hört sich sehr gut an.
Ja.
Johnny, die meisten kennen die aktuell als TV-Experte natürlich. Du bringst uns zurzeit die Champions League in die Wohnzimmer bei Kanal Plus. Du bist da Experte bei Puls 4. Was mich da gleich so interessieren wird, wie wird man eigentlich TV-Experte? Wer ruft an? Wer meldet sich da?
Ja, wie so oft, meine Frau ist der Türöffner für meine Jobs, die ich habe. Sie hat eine unglaubliche Gabe und sie hat bei Puls 4 gearbeitet. Meine Frau war zuständig für Verkauf von Werbungen. Und der Sendechef, den habe ich getroffen bei einer Hochzeit, wo meine Frau gesungen hat. Und der sagt zu mir, du bist in England, du spürst, geh komm mal vorbei, Studiosendung. Ich habe gesagt, super, du, ich bin ja Ende meiner Karriere, das wäre doch was. Und damals hat Puls 4 das super Format gehabt, der Europa League. Und dann hat sie das nach 3-4 Wochen nach dem Gespräch ergeben, dass der Frankie Schima abgesprungen ist und sie haben einen Experten gesucht. Ich sofort schnurstracks von London Gatwick nach Wien geflogen zum Casting und die haben gesagt, ja, wir probieren es. Und seitdem, also das sind jetzt 8 Jahre, mache ich das. Ja. Und bei Puls 4 haben wir eine schöne Reise gehabt. Ich habe Red Bull Salzburg, habe ich begleitet damals in der Europa League, wie es da wirklich großartige Spiele unter Marco Rose abgeliefert haben. Marseille auswärts, werde ich nie vergessen, das war das geilste Match, was ich erlebt habe. Das ganze Velodrom, wie das gewackelt hat. Und ja, also hat mir immer Spaß gemacht und macht mir einfach Spaß, das zu sehen und wiedergeben, was ich fühle, was ich sehe, was ich selbst erlebt habe. Und ja, so eine schöne Reise.
Warst du eigentlich, wenn du jetzt im Vorlauf bist einer Sendung, besprecht ihr da schon vorab, was der Moderator dich fragen wird? Oder seid ihr da sehr spontan unterwegs?
Nein, der Vorlauf ist schon geplant. Also da weiß ich ganz genau den Ablauf von den Fragen, was kommt, welche Themenschwerpunkte. Bei Kanal Plus müssen wir als Experten das auch selber ausarbeiten, die Themen, die kommen am Anfang, plus Analyse. Und dann kommt zu meinem Spezialgebiet. Das ist das, wo, wenn du schaust die erste Halbzeit, was siehst du da? Körpersprache, wie sind die Spieler, taktische Ausrichtung, was kommt da alles rein einfach, ne? Jeder interpretiert Fußball anders und das ist das Spannende. Und meine Aufgabe ist es dann einfach, das zu sagen, was ich einfach sehe, gell? Und hinten raus ist dann auch die Analyse, wie war das, wo ist der Club gerade, die einzelnen Spieler und das Ganze zusammenzufassen, für den Konsumenten auch griffig und greifbar zu machen und verständlich. Meine ersten Analysen, da habe ich, weiß nicht was, ich 7 Striche einbaut, oder nicht einmal 500.000 Strich gefüllt in der Analyse. Hat sich keiner mehr auskennt, nicht einmal ich, wie ich es angeschaut habe. Und dann habe ich das gelernt, dass ich das einfach am Verbock, schon fachlich kompetent, aber auch mit einem gewissen Entertainment-Background. Weil Fußball ist Entertainment. Wir arbeiten alle in dieser Fußballbranche. Uns schauen Leute zu, wir spielen unten. Also, und das soll ja immer ein Spiel bleiben.
Aber entscheidest du da allein, welche Szenen da jetzt zum Beispiel in der Halbzeit gezeigt werden oder setzt du da ein quasi Analyse-Team?
Wir haben einen sehr guten Analyse-Fachmann bei Kanal Plus. Der kommt immer zu uns ins Studio, sagt, wie seht ihr das? Dann sagen wir, okay, die Szene gegen einen Ball können wir nehmen, das war in der so und so 4. Minute. Der spielt die Szene ein, der macht die Strich, wir besprechen das, nehmen das heraus. Das ist auch das Thema gewesen im Vorlauf, das passt dann gut dazu. Und ja, dann führt man einfach durch diese Analyse durch. Also das ist dann ein roter Faden, der sich halt durchziehen soll und einfach für den Konsumenten auch wirklich nachvollziehbar. Das ist halt das Wichtigste.
Aber das ist schon stressig, gell? Also ich weiß noch, ich war einmal dabei bei einer WM-Übertragung im ORF und habe den einen Helge Beyer über die Schulter geschaut, quasi bei so einer Sendung. Und ich fand das, also es geht ratzfatz nicht. Irgendwann immer so um Minute 30 heißt es, okay, ab zum Cutter, dann wird einmal geschaut, welche Szenen nehmen wir hinher, parallel mit einem Auge, schaust du immer, was passiert in der Halbzeit. Und kaum ist der Halbzeitpfiff, musst schauen, dass von dem Raum in den nächsten Raum kommt. Dann ist es auf der Leinwand und dann gehst du das einmal noch knapp irgendwie durch. Also das ist ein richtiger Stress und irgendwie ist, wie du sagst, das ist, glaube ich, schon sehr, sehr anspruchsvoll, das dann klar, deutlich und einfach auch den Zuschauern zu bringen. Also wirklich größten Respekt vor eurer Arbeit.
Ja, also ich bin schon oft vor der Kamera gestanden, auch repräsentativ für Vereine in England oder so. Also ich habe das schon immer gemacht, als Sprachrohr. Und es macht mir Spaß. Ich finde es gar nicht so stressig, wenn man dann in dem Workflow ist, weil man ist dann total drinnen einfach in der Thematik. Ich finde es einfach cool, die Leute, die ich auf meiner Reise einfach getroffen habe. Ich habe so viele ehemalige Fußballer gehabt bei Puls 4, die mit mir zusammen eine Sendung gemacht haben. Jetzt wieder die letzte mit dem Zoki Barisic war lustig, muss ich sagen. Eben nicht kennt und wir haben wirklich einen Spaß gehabt. Gell? Und dieser Austausch mit Menschen, die in den Studien kommen, wo man dann gemeinsam eine Sendung macht, das habe ich schon sehr gern. Ich bin ja bei Kanal Plus tätig als Feed-Reporter in der Champions League. Das ist auch was Neues, was dazukommen ist. Nicht nur als Experte jetzt da Fragen zu beantworten, auch Fragen zu stellen, so wie ihr das macht. Und das ist auch ganz eine andere Dynamik. Sehr, sehr spannend.
Wie gehst du so an Spieltag an, wenn du weißt, okay, du hattest das Spiel, sagen wir es in der Champions League, du hast da Sturm Graz Partie. Wie informierst du dich? Rufst du deinen Chris Ilz an, rufst du Spieler an, fragst ein bisschen, wie schaut's aus, wie war die Trainingswochen?
Ja, also Beispiel, Alltag Europa League oder europäische Bühne, ich wünsche es dir. Nur Nucci natürlich, rufe ich sofort jetzt Nucci an, ne? Nächstes Jahr, wenn es Europa League kommt. Na klar, 2 Tage vorher ist am besten. Da ist alles frisch, da ist das Wochenendspiel schon vorüber. Dienstag ist immer ein guter Tag, wenn man Donnerstag spielt oder eben Montag, Mittwoch, kommt drauf an. Rufe ich an und dann habe ich mir die Informationen. Ich muss mich vorab aber schon über das Team informieren, dass ich weiß, Namen, Spielsystem. Ich schaue mir 2, 3 Spiele an vorher, wenn ich die Mannschaft nicht auf dem Radar habe, damit ich fest bin. Weil in der Studiosendung selber verwende ich vielleicht 15% meines Wissens oder 20%, aber ich muss das ganze Bild einfach wissen. Ne? Und der persönlicher Austausch mit den Leuten, die ich kenne aus dem Fußball, goldeswert, weil ihr wisst selber, man sagt einfach 2, 3 Sätze und dann weiß man genau, wohin die Richtung geht. Ne? Welche Brennpunkte hat man beim Verein? Passt's dort? Der Spieler ist verletzt, wer kommt zurück und. Ne? Also es wiederholen sich natürlich sehr viele Sachen immer wieder im Fußball, aber gerade wenn man wen kennt und du weißt, wir kennen alle irgendwen, der einen kennt und dessen Freund auch noch den kennt, ne? Da rufst du wieder mal an. Also es ist ja kein Problem.
Aber tust du dir dann auch schwerer, wenn du jetzt dann weißt, okay, bei dem Spiel ist irgendein guter Freund von dir verantwortlich, sag jetzt einmal, dass du ihn auch kritisieren kannst?
Es geht um die konstruktive Kritik. Ich glaube, es geht darum, einfach das Spiel zu sehen und einfach so analysieren, wie ich das sehe einfach. Wenn man einen Fehler macht, dann ist ganz klar, du weißt, wir waren alle in der Situation, wo der Stadion mal auspfeift. Ist nicht lustig. Aber es gehört halt irgendwo einmal dazu, vielleicht die Erfahrung war gesund. Ich bin als Kapitän auspfiffen worden einmal. Ich denke mir, es gibt's ja nicht. Jetzt haben sie mich gefeiert vor einem halben Jahr und dann wäre ich auspfiffen. Wo sind wir da? Also, es ist ja, aber es gehört dazu einfach in der Entertainment-Bereich. Und, ich denke, ich bin schon so ein, TV-Experte, der konstruktiv Kritik übt. Und zu schauen, okay, eine feine Balance auch zu finden. Wenn ich was sehe und ich finde, das sind einfach Problemzonen, dann spreche ich die schon an. Und das gehört auch so. Aber ich glaube, ich mache das immer mit einem guten Maß einfach. Ohne jetzt da hinzuhauen oder sowas. Also das ist jetzt nicht mein, sag ich mal, so wie ich arbeite.
Ich muss eine Zuschauerfrage unbedingt einbauen.
Bin ich gespannt.
Wir müssen unseren Pflichten nachkommen. Und zwar, der Mario Hochgerner fragt, ein guter Freund von uns, von unserem Podcast. Was hat es mit dem Tiger bei Puls 4 auf sich?
Ich hab's genau gewusst. Also, steckt der Tiger in dir. Und dir. Und der Mario weiß das ganz genau, weil mit ihm habe ich ganz viel Spaß bei den Sendungen. Und ja, also bevor eine Sendung, weil du hast mich gefragt, wie ich mich vorbereite, gell? Und oft dehne ich vor den Sendungen. Das hört sich jetzt komisch an, aber man muss locker sein, gell? Man hat eine gewisse Körperhaltung, wo man aufrecht ist, gell? Wo man sich hochzieht und manchmal die Brust raus. Ähnlich wie beim Fußball, gell? Manchmal dehne ich hinten, stretch ich noch ein bisschen, dass ich halt die Schultern hinten habe, was eine gute Körperhaltung habe. So wie man rausgeht beim Fußballmatch. Du weißt, gehst so raus die ganze Zeit, bist du ein Lachs oder was? Aber als Fuhren, wenn du präsent bist als Kapitän, gehst raus. Hast eine Brust einfach, bist da, ne? Und mit ihm natürlich vor einer Sendung, ist ja lustig. Und einmal sind wir ja draufgekommen, aber ist richtig am Push, ne, wenn man sagt, die Werbung, ihr kennt's, die Frost ist, ne, und steckt der Tiger in dir und dir. Und der eine sagt den ersten Teil und der andere den anderen Teil und dann geht die Sendung los. Ne? Also okay. Es hört der Konsument da nicht, aber so steigen wir zwar heute ein in der Sendung.
Ein Ritual, ist gut.
Absolut, ja.
Ich würde mal behaupten, die meisten unserer Hörer kennen den Johnny wirklich nicht mehr als Spieler. Und ich selber auch nicht. So richtig. Klar, kann mich erinnern, aber jetzt an Stärken-Schwächen-Profil könnt ihr jetzt keins aufschreiben mehr. Das ging jetzt nicht aus.
Ja, also Brasilianer war ich keiner, Dino.
Was für Spieler warst du? Welcher Spielertyp? Was hat dich ausgezeichnet?
Du, ein ehrlicher Spieler. Ich hab dir auf die Insel passt durch meinen Charakter. Also, ehrlich. Ich hab einfach das gemacht, was ich gut kennen habe, Pässe gut antizipieren, ich habe meine Mannschaft gut führen können und meine Stärke waren einfach die diagonalen Pässe, die ich ausgeschlagen habe, die geschossenen. Der wie damals bei uns, ich bin in einem Blumenbetrieb aufgewachsen, da haben wir 2 Wiesen gehabt und da habe ich schon immer die geschossenen um mich gehabt. Und das war halt in der Insel vom Feinsten, ne? Wenn du Innenverteidiger spielst oder Sechser und du haust nochmal links um mich mit dem Rechten und der kommt einfach perfekt an. Da ist mir immer das Herz aufgegangen, mir persönlich auch. Und sonst ein Rutscherl einfach, wisst ihr, einfach ehrlich, gell. Und die Menschen in England, die haben das honoriert, wenn ich 2, 3 Fürpass gemacht habe, aber sie wissen ganz genau, du, der hat sein Herz auf dem richtigen Fleck, dann wirst einfach so akzeptiert und ich habe das geliebt, weil England ist ein Land, alles, was du rundherum machst, ist wurscht, aber wenn du die Intensität auf den Platz bringst, diese 90 Minuten, dann wirst du geliebt, gell. Also es ist sehr intensiv. Die Höhen sind sehr hoch, die Tiefen sind sehr tief, aber ich habe jetzt als Charakter extrem gut reingepasst. Also mir war das gar nicht so bewusst. Ich habe diesen Sprung von Austria Wien damals Crystal Palace gemacht und am Anfang habe ich mir gedacht, ja, was tue ich da? Und dann öffnet sich diese Welt auf in der Championship und ich brauche dir nichts erzählen, vor wie viel 1000 Leuten man da spielt, die Konkurrenz ist groß. Und du musst dich behaupten als Österreicher, weil ich war damals 2008 der Skifahrer und einfach der Lederhosen daheim hat, der habe ich tatsächlich, aber ich kannte nicht Sound of Music. Ich musste es mir in London anschauen, damit ich mitreden kann mit den Briten. Und ja, irgendwann war ich auch Entwicklungshelfer und 2008, 2009 habe ich dann meinen Ritterschlag gekriegt bei Crystal Palace, war der Austrian Ambassador, der österreichische Botschafter. Und die Briten, meine lieben Freunde, haben mich dann unter ihre Fittiche genommen und dann hat ja die Reise hatte dann so richtig begonnen. Ich hatte auch das Glück, einen Manager zu haben, den Neil Warnock, der richtig oldschool British war. Der hat mir ausgelernt. Der hat mir alles gelernt. Also ich habe immer gesagt, Johnny, I need you oder Johnny, you're shit. Das waren zwei Sachen und da hat's nichts dazwischen gegeben einfach. Gell? Und der war so ernst und ehrlich, das war herrlich. Und wenn ich den nicht gehabt hätte, glaube ich, wäre schon früher irgendwo anders hingegangen. Aber mit dem bin ich durch alle Täler durchgegangen. Weil in Österreich habe ich beim Cupsieger bin ich gekommen, Austria Wien, war Meister, Stronach-Zeit und so. Und in England, ja. Als Skifahrer musst du einfach besser werden und ich habe mich sehr weiterentwickelt, also im kognitiven Bereich. Ich habe dann visualisiert, Mentaltraining gemacht und das bin ich besser geworden. Das hat mir noch gefehlt, weil ich habe ein bisschen eine Hühnerbrust gehabt, die habe ich dann auftrainiert in der Grafkammer. Das ist dann besser geworden nach zwei Monaten, weil wenn du Gianucci spürst, wirst du schon Henker fahren und als Innenverteidiger musst du nochmal wegblocken, den Kollegen. Und solche Typen gibt's halt en masse, gell, in der Championship. Und ja, also physisch war besser, fußballerisch war ich gleich, gell, aber ich war nicht besser. Und wieso soll der britische Manager einen österreichischen Skifahrer aufstellen und nicht seine Briten spielen lassen? Also das war schon für mich make it or break it, gell, und für meine Persönlichkeitsentwicklung war dieses erste Jahr prägend. Also war sehr viel mit mir allein beschäftigt und habe sehr viel einfach gemacht, die Bücher gelesen, ich habe ein Vokabelheft geschrieben, dass ich mir einfach, ja, einer neuen Kultur öffne. Und das war für mich ein Game Changer in meinem Leben.
Wie kam der Wechsel aber zustande zu Crystal Palace? Weil zu der Zeit war das ja nicht gang und gäbe, dass Österreich im Ausland spielen, aber in England schon gar nicht.
Damals waren ja der Emanuel Bogatetz und der Paul Scharner drüben und ich war 25 Jahre. Mein Vertrag bei der Austria Wien ist ausgelaufen und wollte unbedingt ins Ausland. Mein damaliger Manager Jürgen Werner, der hat dann kennt, dessen Freund auch einen gekannt hat und dann habe ich ein Probetraining bei Crystal Palace bekommen und ich habe gesagt, du, wenn du mal aufstehst, bin ich drüben. Und die haben damals den Aufstieg in die Premier League gespielt und ich habe da vier Tage mittrainiert und ja, das Einzige, was mir ein Portugiese gesagt hat, der Europameister mit Portugal, war ist mein Zimmerkollege, du, wenn du einen Kopfball hast, schreit schon nicht. Und ja, ich habe halt vier Tage mittrainiert, habe damals noch solche hellen Schuhe gehabt, ganz leuchtende, kann mich erinnern, und einer hat zu mir gesagt, du, Daniel Warnock, bitte, wenn du Innenverteidiger spielst, spiel mit schwarzen Schuhen, und ich habe keine gehabt. Und der Manager, also Daniel Warnock, war aber nie beim Training, also er hat mich vielleicht vier Minuten gesehen, gell? Und nach den vier Tagen, dann gehe ich rein zum Assistant Manager und der sagt zu mir, Johnny, you finish this team, you're a Crystal Palace Player, und ich denke, wie, was, der Manager hat mich nie gesehen. Später hat er mir erklärt, er hat nur geschaut, wie ich charakterlich bin. Also, dass ich kicken kann, wissen sie ja. Dass ich österreichischer Teamspieler damals war, haben sie auf den Zettel gehabt. Sie haben immer geschaut, wo ich bin. Ich habe mich mit den also Senior Players, mit den erfahrenen Spielern zusammengesetzt, die haben mich gefragt über Skifahren. Da habe ich gesagt, ich fahre zu Oberdauern oder sowas, habe ihnen Tipps gegeben und das Ganze. Und er hat nur gesagt, charakterlich passt du rein. Es ist ein Risiko mit dir. Wir wissen's. Wir spielen 10 Monate durch. Du hast in Österreich die Winterpause gehabt, aber wir brauchen rechte Seiten ein Backup. Du bist, also versatile. Du kannst Innenverteidigung spielen, Sechser, rechts hinten. Genau, das brauchen wir. Und so ist es zustande gekommen dann.
Nur ähnlich wie bei dir, oder? Du hast da ein Probetraining gemacht und hat dann auch funktioniert, also.
Das wäre bei Crystal Palace gewesen, ja. Aber ich habe dann nicht das Angebot angenommen, sondern bin dann zu Sheffield Wednesday. Crystal Palace war damals in der Premier League. Ich habe nur einen Jahresvertrag bekommen. Sheffield Wednesday hat mir 3 Jahre damals angeboten und ja, mir war die Sicherheit in dem Fall wichtiger und ja, ist schwierig jetzt zum Sagen, aber wenn man vielleicht zurückdenkt, hätte ein bisschen mehr, wie sagt man so schön, Kocholes haben sollen und vielleicht das machen auch ein Jahr, aber im Nachhinein bin ich sehr, sehr glücklich mit meiner Sheffield Wednesday Zeit und die will ich auch nicht austauschen, wenn ich ganz ehrlich bin.
Also, das größte Match, was ich gehabt habe, war ja gegen Sheffield Wednesday in Hillsborough, weil uns ein 10-Punkte-Abzug waren, Crystal Palace, und das war das letzte Spiel 2010 am 2. Mai. Da haben wir auswärts gegen Sheffield Wednesday gespielt, Nucci, du wirst es nicht wissen. Und Sheffield Wednesday war in den Abstiegsplätzen und wir waren Vierter und die waren Drittletzter, gell? Also Viertletzter und Drittletzter. Und wir haben ein Unentschieden gebracht und Sheffield Wednesday musste gewinnen. Es war live auf BBC, das war ein Mega-Match. Crystal Palace feiert jetzt noch Survivor Sunday. Und wir haben 2-2 gespielt. Ein Spiel unvergesslich. Also wir haben alle gekriegt nachher. Wir waren so eine geile Truppe. Das war einfach eine Umkleidekabine, wo wir jetzt noch wirklich Freunde sind. Gell? Und wir haben das nur geschafft, weil wir so eingeschworene Truppen waren bei Palace. Das hat noch nie ein Verein geschafft, dass wir mit Punkteabzug in der Liga geblieben sind. Und der Spielfilm war, also wir haben 1-2 geführt, dann war 1-1, dann hat der Stürmer gegen die Bande treten in Hillsborough. Der hat sich dann sein Zechen gebrochen, musst du dir vorstellen, weil gegen die Bande bei seinem Torjubel eingetreten hat. Und wir haben dann also 2-1 geschossen, hinten raus das 2-2 und die letzten 5 Minuten dann war in Hillsborough. Ich werde das nie vergessen, kriege ich jetzt Gänsehaut mit Platzsturm, alles. Also ich habe den Verein gern gehabt, muss ich sagen. Also Sheffield Wednesday. Und du weißt selber, Sheffield United, Sheffield Wednesday ist das drittgrößte Derby in England. Das ist riesig. Das wissen ja die Leute nicht. Ich bin zu Sheffield United gekommen, weil es noch größerer Verein war wie Crystal Palace. Also.
Das Einzige, was man nicht gern hört bei Sheffield Wednesday, ist der Neil Warnock, was der Johnny erwähnt hat. Der ist nicht so. Also Fans Favorite ist er keiner.
Für die Leute, die zuhören, Neil Warnock hat eine große Historie, mit Clubs aufzusteigen, und er hat die Fußsohlen, also die Einlagen hat er gemacht von Spielern bei Sheffield United, musst du dir vorstellen, gell? Und hat sich emporgearbeitet zum Manager. Und ja, mehr brauche ich nicht erzählen, wo sein Hintergrund, ne? Und war bei Sheffield United sehr erfolgreich. Und
sehr, sehr erfolgreich, ja.
Genau, deswegen mögen die Leute natürlich nicht in Sheffield.
Ja, aber kann sein sogar, Tino, dass ich dir da das ein oder andere Video sogar schon geschickt habe über Neil Warnock.
Ich komme ein bisschen durcheinander mit den ganzen britischen Manager, die du mir schon geschickt hast.
Ja, weil er halt einfach, ja, auch die Kabinenansprachen und so weiter, die waren halt alle, sind bis heute eigentlich Kult. Aber, und wie der Johnny auch sagte, er hat halt etwas ganz, ganz Spezielles. Und egal, zu was für einer Mannschaft er geht, es passiert immer was. Entweder sie steigen nicht ab, was er ja auch sehr oft geschafft hat, der Nichtabstieg. Oder sie steigen auf, und egal wo er ist, hinterlässt er eigentlich immer seinen Abdruck. Und ja, ist mit seinen, wie alt ist er jetzt, John? Ist sicher schon über 65, sicher so, oder? 65, 70
also,
fast.
Wie ich damals schon nach England gekommen bin, war er gefühlt in der Pension für mich. Aber ja, legendär einfach.
Auf alle Fälle. Es gibt keinen, glaube ich, keinen Fußballfan, der Neil Warnock nicht kennt.
Richtig.
Das muss man wirklich so sagen. Und
aber jetzt macht er nichts mehr.
Ja, jetzt macht er Stand-Up-Comedy.
Ja, jetzt. Im Fernsehen ist er ab und zu wahrscheinlich bei seiner Range oder ich weiß nicht, was, tut er ja Golfcourt und so bei seinem Haus im Süden Englands.
Da waren wir alle Barbecue einladen. Natürlich,
ja,
hat der Manager gewonnen.
Trainingslager gibt's dort und ich weiß nicht, also Trainingslager ist bei ihm dort.
Ja, das Trainingslager war ja für mich ein Schock als Europäer. Bei der Austria Wien sind wir nach Marbella gefahren und da kommst du durch Crystal Palace, steigst aus im Süden in Cornwall und der Platz ist schief, das Tor hat keine Netz, es ist nicht gemacht worden und der Manager kommt mit einem Oldtimer, mit einem Rolls Royce, mit einem alten und liest Zeitung. Und alle Spieler steigen mit dem Golfbag aus. Und ich und der Portugiese, und wir waren auch Franzosen, denken uns, was sind wir da gelandet, bitte? Und es war einfach, Preseason ist einfach anders in England. Gell? Da geht's einfach, dass du ja eine eingeschweißte Partie wirst, dass du miteinander was du unternimmst und dass du einfach zum Trainer oder zum Manager gehst. Er hat gegrillt, er hat ein Barbecue gemacht in bei seinem Haus in Cornwall, ja. Und so gibt's sehr viele Geschichten, da können wir wirklich fühlen. Auf alle Fälle war er wirklich ein, sag ich mal, ein Mentor einer anderen Art für mich. Gell? Hat mir alles gelernt. Und bin ich dankbar. Er hat zu mir immer Jonathan gesagt. Und nach 2 Jahren hat er noch immer nicht geglaubt, dass ich Englisch sprich.
Wieso das?
Ja, weil ich Ausländer bin einfach. Das hilft
aber nicht. Aber wenn man, ich kenn's halt auch noch von hören, ich will da jetzt auch nicht zu lange beim Neil Warnock bleiben, obwohl er es verdient hätte eigentlich. Aber Also diese Preseason-Tour bei ihm quasi, das gibt's nur immer anscheinend. Also bei seinen letzten Vereinen, also das ist immer so. Und was man so sagt, weil ich habe ihn ja nie gehabt, aber er ist unglaublich direkt. Also ich weiß nicht, zum Beispiel, passt jetzt gerade vielleicht auch gar nicht rein, aber die Jugend von heute, glaube ich, könnten den nicht aushalten. So direkt, wie er ist zu dir. Positiv wie negativ. Wenn du einen Scheiß baust, dann sagt er dir, it's your fucking fault, you lost us the game. Klipp und klar. Gibt sehr viele englische Manager, die das nochmal machen, aber er ist da sehr explizit für das eigentlich bekannt.
Ich gebe dir recht. Also es war schon eine schwierige Zeit am Anfang, diese Umstellung. Aber dann war ihm dankbar, weil ich habe dann viele Manager gehabt und du gehst in die Kabine rein und das heißt, die Redewendung beating around the bush, das heißt, die reden nur über einen heißen Brei herum und du weißt nicht, wo du bist als Spieler. Und er war so direkt. Es hat aber weh an, weil wenn du nicht in der Starting Eleven warst, dann warst du eine Randfigur. Und wenn du in der Zweiermannschaft gespielt hast, dann spielst du irgendwo in der Pampa und du hast das Gefühl, nee, interessiert dich keiner, kein Mensch für dich. Aber ich war dann so ein self-managing Player, ich habe gewusst, meine Chance kommt in England. Du kriegst deine 3-4 Chancen in der Championship. Und du musst halt dann, wenn die Chance da ist, musst du bereit sein. Aber du musst selber arbeiten. Und es gibt keinen, der da einfach sagt, mach das und das, weil das ist deine Berufung, ist dein Job. Und das war schon eine große Lernphase. Nutsch, für dich auch, vielleicht hast du das gehört, auch Mr. Neil Warnock bei uns in der Kabine reingekommen gegen Wolverhampton FA Cup und sagt, my wife had a dream, Sharon had a dream. Der rechte Außendeckel muss Stürmer spielen, weil es dann Traum gehabt, wo er Tore schießt. Er schießt Tore. Und wir denken uns alle, das gibt's ja nicht. Jetzt stört er den auf, denn Danny Butterfield, der rechte Außendeckel, hat noch nie vorhin gespielt. Stört einen Stürmer auf. FA Cup. Und was macht er? Schießt einen Hattrick. Also, nur solche Sachen, ne? Also, aber wir waren eine Truppe bei Crystal Palace, das war unbeschreiblich. Wir haben immer zwei Songs gehabt, das war eben von den Proclaimers, 500 Miles, und dann haben wir von den Black Eyed Peas zwei Lieder gehabt und dann haben wir danced vorher in der Umkleidekabine, aber super, gell. Der Physio war der Breakdancer drin, dann haben wir, weißt du, alle, die, eigentlich haben wir nicht viele Nationalitäten gehabt, aber wir haben einen Mix natürlich, gell, gehabt drinnen, jeder hat danced und ich war völlig fertig, wie ich ausgegangen bin. Ich hab geschwitzt. Ich hab nicht einmal aufhören müssen, weil wir im OSG mit diesen 3 Minuten oder 3,5 Minuten von 2 Liedern, es war fantastisch, sage ich da. Das war das Beste. 2 Liter, volles Gerät, alle tanzt, ausgeschwitzt. Der Fitnesscoach, wir haben so eine Garde gehabt und der Neil Warnock ist mir reingekommen, hat geschaut, aha, meine Jungs, ist sofort wieder ausgegangen. Er hat gewusst, ihm alle einen Vogel gleich wie ich und er hat so laufen lassen. Er hat ein gutes Gespür gehabt für die Partie. Und deswegen waren wir, ich bin noch nach wie vor, ist mein Herzenstruppen, muss ich sagen, die Partie von damals.
Unglaublich, aber man merkt da schon, du hast dich schon richtig identifiziert, oder? Also komplett mit du bist es halt aktiv angegangen. Du hast es halt passieren lassen in England, sondern du hast gewusst, es wird mir keiner helfen, sondern ich mach das, it's my way quasi.
Ja, es hat dann einmal ein Shift gegeben. Ne? Also, ich habe drüben England gelebt. Am Anfang war es schwer. Ich habe eine Fernbeziehung gehabt, war in Österreich und in England drüben. Und ich habe gemerkt, wenn ich mich nicht der Kultur öffne und einfach eintauche mit allen drumherum, dann kann ich gleich heimgehen. Und mir hat alles interessiert. Also ich bin dann selber sehr viel in London herumgegangen, meine ersten 2 Jahre, die Kultur natürlich aufgesaugt und so und weiter auch natürlich im Norden und im Süden, wo ich dann gespielt habe. Und das war schon ganz, 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 ganz wichtig, ja.
Um das jetzt nochmal chronologisch zusammenzufassen, also du warst zuerst bei Crystal Palace, eben mit Neil Warnock, dann warst du für Sheffield United und dann bist du ja zu deiner Station gekommen, würde ich mal sagen, mit der die am meisten Erinnerung haben, zu Portsmouth.
Die wahre Liebe.
Ja, ich war 2 Jahre bei Sheffield United und Sheffield United war nicht so mein Verein, gell. Es waren die Blades. Ich glaube, ich wäre besser aufkommen gewesen, nur bei dir, bei den Owls, was der haben eine Eule drin gehabt, okay. So wie bei Crystal Palace haben wir einen Adler drin gehabt, ne, im Wappen. Und ich habe diese Stahlstadt, ich habe zwar schön gelebt, in Ecclesall Road da oben, aber es war nicht mein Verein.
Ecclesall Road hast du gewohnt, sorry, das ist da wirklich?
Ja, natürlich du wahrscheinlich auch. Ne? Also ja, Fullwood Road.
Fullwood
Road, ja, beim Peak District. Und Nonnas warst du genauso essen wie ich wahrscheinlich beim Italiener, beim Nonnas.
Ja, also das Restaurant, jetzt weiß ich nicht mehr, aber Fullwood Road und so, das sagt mir noch was dort. Aber da hast du eh dann, aber bis zum Trainingsgelände von Sheffield United hast du eh dann ein bisschen einen Weg gehabt.
Ja, es geht. Aber du weißt, alle, die bei Barnsley kicken, leben in Sheffield, weil Barnsley ist ein Shithole.
Ja, ja, ich weiß was.
Es war für mich schwierig in Sheffield. Weißt du, ich bin von London gekommen und dann fahre ich rein mit meiner Frau und denke mir, was tue ich da bitte?
Da war ich überhaupt, also bei von deiner Zeit wahrscheinlich nur weniger und bei mir auch schon nichts.
Ich war schwer depressiv die ersten 3 Tage, habe mir gedacht, ich habe einen Fehler gemacht, wieso habe ich da unterschrieben, ich war völlig fertig. Und dann baut mich meine Frau auf und sagt, Johnny, du schau dir das Graffiti an, everybody's a winner. War so schieres Graffiti im City Center. Ja, aber ich habe im Norden um die besten Freunde, also getroffen. Da war London wirklich ein Scheiß dagegen. Oben wirklich, die Freunde mäßig im Norden war Traum. Die kommen vorbei, die mit Milch, setzen sie hin, 2-3 Stunden, kannst plaudern über Gott und die Welt, das habe ich sehr genossen. Wir haben auch eine Band gegründet um. Ich und meine Frau, wir haben dann Lieder aufgenommen, haben sogar CD rausgebracht. Meine Frau hat sogar gecovert diesen Greasy Chibuti Song von Sheffield United, den haben wir mal gespielt vor dem Match. Das war lässig. Und ja, dann ist diese Reise eben weitergegangen, überleitend in, was du gesagt hast, weil nach meinen 2 Jahren habe ich dann meinen 2. Kreuzbandriss gehabt bei Sheffield United. Wir haben große Pläne gehabt bei dem Verein, aber das ist alles in Bach gegangen. Und dann habe ich so unfinished business gehabt, gell, nach meinen 2 Jahren.
Warst du bei sorry, dass ich dich unterbreche, Sheffield United auch beim Neil Warnock, oder?
Nein, da war ich beim Gary Speed. Das war ja für mich so, Gary Speed ist einfach, vielleicht hast du ihn noch gekannt.
Ja. Gary Speed sagt mal, sagt
ja, also in der 7. Minute steht das ganze Leeds United Stadion auf, gell, und applaudiert wegen Gary Speed. Der hat 550 Spiele in der Premier League, ist leider nicht mehr unter uns, der Gary, aber der hat mich gesigned, also unter Vertrag genommen bei Sheffield United und ich habe mir gedacht, boah, Sheffield United, ich bin immer vorn mit, die waren immer Top 6 in der Championship und ich möchte Premier League spielen und wenn die anklopfen, dann gehe ich hin. Und ich war dann der 3. Spieler und dann haben sie aufgehört, am Transfermarkt eben neue Spieler zu holen, mit dem Hintergrund, den Verein dann zu verkaufen, als CEO. Und es war nicht mein Verein. Also ich habe mich da überhaupt nicht wohl gefühlt. Die Umkleidekabine war schlecht. Ich habe auch nicht meinen Platz gefunden und so. Und dann war es jetzt Zeit zu gehen und ich habe dann unfinished business so gehabt. Ich wollte noch in England bleiben. Ich habe dann Angebote gehabt, von Österreich zurückzugehen. Aber wenn du einmal so englischen Fußball schmeckst, schwierig. Und dann ist ihm das Angebot gekommen von Portsmouth und da habe ich dann eine neue Rolle gefunden. Und ich wollte immer Kapitän sein von einem englischen Fußballverein. Also das war schon immer bei mir im Hinterkopf. Ne? Und Portsmouth war ein Verein, da bin ich runter und hat genau passt. Es war mehr schönes Wappen wieder mit dem Stern und mit so einer Halbsichel. Ja, ich kann nur so energetisch mehr arbeiten. Ich bin ja nachher erst draufgekommen einfach. Es hat Verein für mich passt. Meine Farben, blau, herrlich. Und es war ein Herzensverein einfach. Die Leute waren cool. Und es ist so ein, du wirst es verstehen, Lutsch, es ist ein südlicher Verein mit einem südlichen Flair, also ganz angenehm. Weniger Regentage wie bei euch oder wie in Salzburg, weil es hat Ärmelkanal. Nein, stimmt, wirklich. Aber mit einem nördlichen Charakter der Fans. Und das ist das Geile gewesen an Portsmouth. Also da ist ein Trompeten drinnen, jeder sagt, hey, in Pompey, das ist lässig, meine ganzen ehemaligen Spieler, super, dass du unten bist, das ist Partystimmung. Ist ein bisschen ein crazy Verein, was die Fans betrifft, aber ein ganz ein herzlicher Verein und da habe ich sehr gut hineingepasst. Gell? Da war ich Troubleshooter, war ich Kapitän, ich habe 150 Spieler in meinem Handy drinnen, an Kontakten von Portsmouth allein, weil wir waren auch in Konkurs, es war ist drunter drüber gegangen, Spieler sind kommen und gegangen, ich bin blieben und das war so lässig, ja. Ich und meine Frau unten, das war herrlich. Wir machen musiziert bei einem Verein.
Und in den ersten Jahren bei Portsmouth sind euch 10 Punkte abgezogen worden. Der Verein hat finanzielle Probleme gehabt und das hat dann abgestiegen und so wie ich das nachgelesen habe und nachgehört in anderen Podcasts, haben die meisten den Verein dann verlassen. Du nicht. Du hast da doch. Ich bin noch nicht Kapitän, ich habe noch was zu tun da.
Nein, ich war schon Kapitän zu der Zeit, aber sie haben mir dann einen 3-Jahres-Vertrag angeboten. Ich war Kapitän, ich war in einer anderen Rolle. Weißt du, ich war schon dann 30, über 30 und ich habe das größere Bild einfach gesehen. Ich wollte einen Verein aufbauen. Und es war stimmig für mich. Ich habe da eine ganz andere Rolle gehabt wie in meinen anderen Vereinen davor. Wir sind in ein Haus eingezogen, wir haben einen Jack Russell dann gehabt, den ersten Hund. Und bevor wir unsere 3 Kinder auf die Welt gekommen sind, und es war ein schöner Fleck, wo ich die Leute sehr gern gehabt habe, die Menschen unten. Und wir waren dann auch ein Mitgliederverein, was ja unüblich ist, weil aus der Konkursmasse haben die Fans den Verein herausgekauft und in dem ganzen Konstrukt war ich dann auch dabei, weil ich im Vorstand danach war und habe das mitgelebt und mitgetragen, auch den ganzen Verein. Und wenn du mal als Fan 9 Millionen Pfund aufstellst und den Verein rettest vom Untergang, dann hat das schon eine Kraft. Und da war ich zu der Zeit Kapitän. Also wir waren dann in der 3. und 4. Liga. Und wir haben 18.000 Fans immer gehabt die ganze Zeit. Es war einfach ein Volksfest. Und es war dann schön mit anzusehen, dass die Fans übernommen haben. Gleichzeitig war es ja die große Herausforderung, weil irgendwann geht einmal das Geld aus als Fan. Der Fan hat dann die Anteile gekauft. Es hat dann zwei Arten gegeben, der normale Fan, der einfach einen Anteil gekauft hat, oder die Präsidenten, die mehrere Anteile gekauft haben. Und irgendwann hat die Portsmouth dann einen Anspruch gehabt, geh, wir wollen nicht mehr rauf. Ne? Aber dann war einmal das Flutlicht, der Stadionmasten war einmal rostig, das kostet Geld, ne? Dann kostet das Geld, dann wirst du im Spielersektor ein bisschen was investieren, geht nicht. Und dann haben wir den Verein wieder verkauft an einen amerikanischen Investor, der ehemalige CEO von Walt Disney und von Paramount, der hat schon große Filme und schon große Movies ausgeschleckt und der hat alles richtig gemacht, Pompey, I Love Pompey und Amerikaner, gell? Es haben schon viele andere angeklopft aus Asien, aber die sind immer abgeblockt worden und dann war es Zeit zum Verkaufen und die Fans haben den Verein dann wieder aus der Hand gegeben. Und mittlerweile ist ein Verein wieder in der Championship mit einem amerikanischen Eigentümer nach wie vor. Aber ja, es ist einfach unvergesslich, weil in den Ziegeln dort sind unsere Namen drinnen. Ich bin eingeladen worden bei 125 Jahren Portsmouth Football Club. Einmal im Jahr bin ich immer drüben. Und es ist ja dann ein anderes Standing von dem Spieler, wenn du dann im Verein arbeitest, gell. Und was die war auf der Satzbank und es waren viele Dinge nicht so leicht, aber wenn du einfach so loyal bist deinem Verein gegenüber und wenn die Menschen einfach sehen, du haust dir eine on and off the pitch, also auf dem Rasen und abseits des Rasen, dann kriegst du sehr viel zurück. Und in England ist es nicht so viel Neidgesellschaft. Bei uns fährst du, was mit einem fetten Auto, jeder sagt, boah, der fährt ein fettes Auto, oder die Fußballspieler, die trainieren nur und kriegen viel Geld. In England ist es wurscht. Wenn du einfach in Tesco einkaufen gehst, der sagt, du hast mein Dress an, ich wollte Fußballspieler werden, ich schaff's einfach nicht, aber ich feiere mich an, weil ich taug das. Und das ist ein ganz anderer Zugang. Gell? Und den habe ich sehr geliebt bei den Menschen einfach. Und diese Kultur. Und ja. Wir haben viele Spieler gehabt, die sind mit fetten Autos gefahren. Ich bin mit einem VW Polo gekommen und da hat der Assistant Manager gesagt bei Crystal Palace, Johnny ist ein Shit Car. Und ich habe gesagt, ist okay. Aber es war ein Vorführwagen, weißt du, was soll ich? Passt.
Ja, Nucci, ich glaube, du kannst dich da sehr hineinversetzen, oder? Wie der Johnny jetzt redet, hast du mir das genau dasselbe vorgeschwärmt über Sheffield Wednesday und du hast ja einen, weiß nicht, ob du genauso einen Status hast, aber ähnlich, also wenn du ja auf Besuch bist bei Sheffield Wednesday, Nucci, erhebt sich das ganze Stadion, ne?
Ja, das habe ich jetzt das letzte Mal wieder erleben dürfen. Also nochmal aber Hut ab, Johnny, von deiner Leistung, nicht nur in England, sondern vor allem dort in Portsmouth, weil das zeigt schon viel Mut und den Verein dort nochmal mit den Fans zu kaufen beziehungsweise zu führen etc. Und deswegen hast du ja noch immer dort diesen Status generell jetzt nicht nur bei Portsmouth, sondern in England. Von, man hat mir damals schon wegen dir auch angesprochen und unabhängig vom Fußballspieler, sondern halt die Person. Der Charakter Johnny Ertl war sehr, sehr bekannt in England damals und vielleicht bin ich nicht so bekannt wie du dass mein Name irgendwo eingraviert ist in irgendeinem Ziegel oder so, aber ja, ich habe halt da bis zu der einen oder anderen Kultfigur geschafft bei Sheffield Wednesday und das macht mich natürlich schon stolz und du weißt eh, wie schwierig das ist, das in England zu schaffen als Österreicher.
Absolut.
Und gehört schon ein bisschen, wie soll ich sagen, Hard Work vor allem, aber auch sich nicht unterkriegen lassen, wenn es nicht so gut läuft. Weil, wie du vorhin erzählt hast, ist, wenn du einmal nicht gespielt hast, warst du einfach einer von der zweiten Mannschaft und in Wahrheit hat sich keiner interessiert für dich und das ist halt so. Und viele können sich das vielleicht nicht vorstellen und Gott sei Dank bist du jetzt einmal auch bei uns, dass du das auch schilderst, weil vielleicht hat man mir nicht immer so geglaubt, dass das so ist. Und das sind halt die harten Momente und dort sich nicht unterkriegen zu lassen, ist das aller Schwierigste, nicht die guten Momente, weil die die tragen die dann eh mit, da hast du bessere Mitspieler, bist in einem Flow drinnen, was auch immer, die Leute beginnen dich zu mögen, dann beginnen sie wieder nicht zu mögen, dann wieder beginnen sie wieder zu mögen. Aber wenn es dann einmal nicht so gut läuft, dann bist sehr, sehr, sehr auf die allein gestellt und wenn man da rauskommt, dann ist man jemand und dann hast du auch den Respekt vor deinen Mitspielern, vom Trainer, vom Fan, von was auch immer. Und wenn du das einmal erarbeitet hast, dann ist es auch schwer, dass du diesen wieder wegnimmst. So ehrlich muss man dann auch sein. Und vor allem, wie du vielleicht als Spieler, wie du gesagt hast, oder da nehme ich mich auch dazu, dieses honest player, hard work, putting every fucking game 100% on the pitch. Wenn, die haben das einfach honoriert. Die haben das honoriert, wenn du gegen zwei Innenverteidiger den Ball mit der Brust mitgenommen hast und hast dann vielleicht noch gut weggespielt. Dann ist das ganze Stadion gestanden. Das kann man ja in Österreich gar nicht vergleichen. Für denen ist das so quasi, der muss das eh können gegen zwei Innenverteidiger. Nein, eben nicht. Weil die hängen da am Puckel oben und du musst den Ball behaupten und spielst dann nur schön weiter auch noch. Und dort wird es halt honoriert und hier läuft es halt einfach so weiter. Ah, ja. Also korrigier mich, wenn ich da falsch liege, aber so
hat es auch oder du weißt eh, man Hillsborough, wenn die Ecken einer fliegen, ne? Allein schon Eckbälle. Bleibende Erinnerung. Ne? Aber es werden diese Momente und da hat der britische Fußballfan, finde ich immer, der ist gut informiert, der hat auch Zugang zu Fußball extrem viel. Und die haben in gewissen Momenten ein gutes Gespür. Also es gibt nicht so die Fankultur, die hintersteht mit Fahnen und Singen und solche Sachen, es gibt's weniger. Aber du merkst die Energie im Stadion, gell? Und die kann ihre eigene Dynamik auch entwickeln. Das ist sehr fein.
Ja, und da gibt's auch, ich sage jetzt nur, Tuesday Night ist das nicht vielleicht so leiwand ab und zu. Vor allem, wenn du vielleicht hinten liegst oder du kommst nicht so in die Gänge, da ist das Stadion einfach still.
Genau.
Alles ist still. Ja. Du hörst deinen Mitspieler. Wenn's dann Fehlpass machst, hörst du schon die Fans, wow, shit. Also, mit dem dann klarkommen ist nicht so einfach. Ab und zu, wenn du jedes Mal, wenn mal jemand einen Fehler macht, hörst du jemanden in Senf dazugehen. Und dann wiederum, das Extreme auf der anderen Seite, solltest du im Flow sein, an einem Samstagnachmittag, boah, dann nimmt dir das schon mit, dann ist schon richtige Energy dahinter. Und das sind halt so Facetten, die, ja, muss man halt auch irgendwie erleben, ist das eine, aber durchmachen das andere.
Ist durchmachen vor allem, also, mental gehst du durch alle Höhen und Tiefen durch. Und dranbleiben einfach. Einfach dranbleiben. Einfach weitermachen. Es kommt dann im Leben nicht zurück.
Und der Tino hat mich ja ein bisschen jetzt erlebt. 2 Jahre gemeinsam und da sind, weiß nicht, 70% davon, wie ich bin, hat mir der englische Fußball beziehungsweise der Fußball in England gemacht. So bin ich zu dem geworden, der ich jetzt im Endeffekt bin auch. Und Du, Tino, du weißt ja, du kennst das, wenn ich dir das jetzt erzähle, kennst das Beispiel sicher und da muss man gar nicht ins Ausland schauen oder was auch immer. Du kennst, damals der David Bumberger bei uns in der Mannschaft war ja aussichtslos, hätte ja keine Minuten mehr gekriegt. Und der hat gearbeitet für sich selber, weiter gemacht. Und der hat mich dann auch nach Ratschlägen gefragt und so weiter, egal ob irgendein Programm oder was er noch machen kann. Dann habe ich das einmal gesagt, so, okay, bleib dran, weil irgendwann wird das einmal belohnt. So hart wie du arbeitest, das geht gar nicht anders. Wenn nicht bei Alltag, vielleicht irgendwo anders. Und er hat weitergearbeitet und das hat mich imponiert. Weil vor so einem jungen Spieler eigentlich. Und im letzten Spiel der Saison, in der Hinrunde, hat er von Anfang an gespielt und hat ein Tor gemacht. Und das hat mich so gefreut für ihn, weil er hat, glaube ich, sogar beim Jubeln sind ihm sogar die Tränen gekommen.
Das war in Ried.
In Ried, genau.
Damals keine Sorgenarena im Schneeregen.
Ja. Und es hat mich so gefreut für ihn, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und nicht, weil er das Tor gemacht hat, sondern erstens einmal hat er gespielt und dann das Tor dazu ist nur die Bestätigung gewesen, weil er da einfach nicht aufgehört hat in dieser schwierigen Zeit, das waren 4 Monate oder so, hat er jeden Tag Gas gegeben. Der hat phasenweise nicht mal mit uns trainiert in der Mannschaft. Abseits, also, ja. Immer weitergemacht. Und ich will nur sagen, das Dranbleiben, das hört sich immer so einfach, oh ja, ich bleibe eh dran. Aber es ist mehr wie nur das Sagen, sondern man muss es wirklich dort tun. und sich mental auf diese Sachen vorbereiten. Und wenn es schwierig ist, muss man dagegen halten. Positiv natürlich. Wie es jeder dann macht, ist ja egal. Aber jeder muss einen Weg finden. Und den kann man ab und zu nicht einfach fortsagen, sondern jeder muss es selber für sich empfinden.
Wie hat ein gescheiter Mitspieler von uns immer gesagt, den Weg kann ich dir sagen, gehen wir zum Server. Liebe Grüße, den Emanuel Schreiner.
Bravo, ein weiser Mann. Ganz ein weiser Mann.
Ja. Johnny, nochmal kurz, das hast du vorhin in so einem Beisatz erwähnt. Du warst dann anschließend bei Portsmouth sogar im Vorstand. Wie kamst du denn zu dem?
Du, ich habe dann meine Karriere an den Nagel gehängt und dann war ich noch weiter in der Akademie tätig, habe die U16 trainiert und ja, da habe ich mich aufstellen lassen für den Supporters Trust und die Fans haben mich reingewählt, weil ich wollte, und das habe ich immer gemacht, Dinge von einer anderen Perspektive sehen. Ich weiß das Gefühl, wie man rausgeht durch den Tunnel in England als Kapitän, wie man Mannschaft führt mit allen Höhen und Tiefen, Herausforderungen. Ich weiß, wie es ist, wenn man als Ausländer sie in England durchbeißen muss. Ich weiß, zwei Kreuzbandrisse, was das bedeutet, also vom Gefühl her. Und ich wollte einfach in diese Position, ihr wisst vielleicht, wo ich hin will, einfach Erfahrungen sammeln. Gell? Erfahrungen, Perspektiven, weil wieso gibt es auch Kluft zwischen der wirtschaftlichen Ebene und der sportlichen Ebene? Und woran liegt das? Und wie ich da drin gesessen bin in den Vorstandssitzungen, habe ich mir schon gedacht, ich bin falsch da. Also es war gerade so die Transition. Ein ganz interessantes Gefühl habe ich damals gehabt, aber es hat mir sehr viele Dinge neu gebracht, neue Erkenntnisse. Wie Fans einen Verein finden, wie sie sehen, also wie viel Emotionalität da drinnen ist. Das gar nicht mehr rational eigentlich da Entscheidungen getroffen werden, sondern einfach rein aus der Emotionalität raus. Und einer hat ein großes Business, glaubst du, der wird angesprochen auf der Straße in Portsmouth wegen seinem Business, der wird nur wegen Portsmouth angesprochen. Ist ja voll zart, oder? Und daraus muss er Entscheidungen treffen, die wirklich wichtig sind für den Verein. Und ich habe ihnen halt ein gutes Feedback geben können, weil ich habe ihnen gesagt, okay, das braucht die Mannschaft, das braucht der sportliche Bereich, das wäre wichtig, wir brauchen nicht 20 Bälle, wir brauchen ein bisschen mehr Bälle und wir brauchen nicht Leitungswasser, ein bisschen besseres Wasser wäre besser. Also ganz Basics, wenn wir jetzt so unterbrechen. Ja. Also da habe ich einen guten Input geben können und war der Sprachrohr wieder, also nach außen hin des Vereins, in meiner Tätigkeit beim Supporters Trust. Und diese Perspektive hat mir sehr, sehr geholfen, gell? Das muss ich ja sagen. Also das habe ich sehr genossen. Aber es war dann eine Zeit auch zurückzugehen für mich. Es war dann der Zyklus zu Ende für mich, wieder nach Österreich zurückzukommen, weil ich wusste, okay, jetzt passt dann.
Aber du hättest keine Probleme jetzt in England zu leben, oder?
Du, es war immer so der Plan unter Anführungszeichen, dass wir zurückgehen irgendwann einmal. Ich habe den Settlement Status, weil ich mehr als 6 Jahre drüben gelebt habe. Also ich brauche jetzt keine Forderung haben nach dem Brexit. Ich weiß, dass das Lenkrad auf der anderen Seite ist und wenn man eben Tee mit Milch trinkt. Aber ja, das erste Kind kommen, das zweite Kind Corona und das dritte Kind, wann hätte ich rübergehen sollen wieder? Aber der Ruf ist noch nicht so gekommen. Österreich, du, ist ein wunderschönes Land, wir haben 4 Jahreszeiten. In London, wenn ich eine Pizza bestelle und mir die Hände wasche, dann riechen die Hände nach Chlor. Wir sind ein gesegnetes Land, was man oft nicht sieht. Gell? Und ich sag, über die Grenzen hinaus zu schauen und dann zurückzukommen, hat man schon ein anderes Bild. Ich werde nie vergessen, die ersten 2 Wochen, wie ich zurückgekommen bin. Ich bin ja stehen geblieben. Ich habe auf den Dachstamm geschaut, 10 Minuten mit einem Kaffee und habe aufgeschaut, wie schön Österreich ist. Das war für mich fantastisch. Und ich bin schon durch meine Eltern bin ich auch sehr geerdet worden, was die war dann in England, oft war ich 8 Monate drüben, bin dann erst heimgekommen nach 8 Monaten mit einer frischen Lederjacke, hab mich gut gefühlt. Ich war Rolls Royce drüben und mein Papa, ich bin nicht angekommen, wir haben einen Betrieb daheim gehabt und er hat gesagt, Johannes, schön, dass du da bist, aber kannst du nicht liefern gehen? Wir hätten da eine Grenze zum Liefern auf den Zentralfriedhof. Nachher ist eine Hochzeit, bitte geliefern. Gell? Also ich habe eine sehr starke Erdung auch meiner Familie mitbekommen. Ne? Wenn ich heimgekommen bin, hat es Arbeit gegeben. Also ich komme nicht aus einer fußballaffinen Familie. Meine Mama kennt Ivo Vastic und das war's. Und mein Papa war zweimal in England und ich war 8 Jahre drüben. Gell? Aber ich bin meinen Eltern sehr dankbar, weil wir haben einen Betrieb gehabt, was halt andere Wertigkeiten gehabt hat. Und deswegen habe ich eine starke Erdung mitbekommen, was mir bei meiner Karriere auch sehr geholfen hat. Weil wenn man ganz hoch fliegt, dann ist es schön. Aber ich habe halt nie die Bodenhaftigkeit irgendwo verloren, weil ich halt da diese Erdung mitgekriegt habe meiner Familie. Und das braucht man auch, muss ich sagen, gell, in unserer Entertainment-Welt.
Ja, ich glaube, besser kann man die Folge nicht beschließen. Ich bedanke mich recht herzlich.
Bevor du die bedankst, möchte ich mich
Das sagst du jedes Mal. Ich möchte einmal kurz sagen, jedes Mal, wenn ich sage, ich bedanke mich, dann sagst du, bevor du es beendest, möchte ich noch was sagen.
Ja, genau, weil das muss ich die Zeit nutzen. Und ich weiß nicht, vielleicht wird das der Johnny nicht mehr wissen, aber ich habe es nicht vergessen. Und ich bin einmal von England heimgeflogen und da habe ich zufällig in Johnny getroffen. Ich habe ihn damals halt so vom Namen gekannt, aber leider nicht so als Figur. Und er ist so auf mich zugelaufen und hat gesagt, ich will dir nur kurz sagen, großen Respekt, was du da in England leistest. Und das hat mir in dem Moment sehr, sehr viel bedeutet. Und leider habe ich die Möglichkeit nie gehabt. Ich habe mich halt da vor Ort bedankt, aber so nie richtig die Möglichkeit gehabt, mich zu bedanken. Und dann kann ich das jetzt nutzen und sagen, dass mir das wirklich sehr, sehr viel bedeutet hat damals. Und danke dafür.
Ja, danke. Und ich muss es noch einmal sagen, wir leisten alle drüben Pionierarbeit. Also noch einmal, du hast so viele Spiele drüben gespielt und du weißt ganz genau, also wie herausfordernd der Markt ist, wie schön er ist, wie bleibend er ist und einfach ja, wie prägend die Zeit ist. Und jeder Österreicher, der im Ausland spielt, hat eine gewisse Vorbildfunktion und eine Rolle auszufüllen für den österreichischen Fußball. Und jeder Österreicher, der in England spielt, ist nach wie vor Exote. Und weißt, wir sind ja alle da an dem Ausland spielen, fast vom Radar ein bisschen weg in Österreich. Gell? Also du weißt ja selber, du spielst zwar drüben, hast Tore geschossen, aber ja. Hast du mal zwei, drei Geschichten, vielleicht auf Laola kommt da mal Randnotizen. Gell? Und
vor allem uns damals in England, genau, das war jetzt nicht so.
Weißt du, bist einfach weg, aber drüben ist so groß. Es ist so groß. Und dann tauchst du deine die ganze Welt, ne? Und deswegen nicht umsonst Mutterland des Fußballs und so. Fußball wird da wirklich gelebt und hat da richtig schönen Stellenwert drüben. Und ich habe, glaube ich, in allen Stadien fast schon gespielt. Ich war wirklich, also Shrewsbury, ich kann euch Geschichten erzählen. Ich war fast überall. Und das habe ich auch auf die Reise mitgenommen. Aber du weißt, wie das ist. Also da teilen wir natürlich, gell, eine gemeinsame Geschichte und das ist sehr, sehr schön, gell? Weil das ist einfach, dranbleiben, durchhalten, mental stark zu sein in England. Die Schule prägend fürs Leben.
Auf alle Fälle. So, Tino, jetzt kannst du weitermachen. Sorry nochmal. Das war mir einfach wichtig.
Danke. Ja, das war sehr, sehr wichtig. Na, ich würde mir jetzt wünschen, dass du auch die Folge beendest heute einmal.
Ich soll die Folge beenden?
Ja, probier's einmal.
Ja, sicher, mache ich sehr gern. Dann gut, im Namen des Man kennt sich, man schätzt sich Podcasts von mir und Tino. Vielen, vielen Dank, Johnny, dass du dabei warst, dass du die Zeit genommen hast, inklusive drei Kinder plus Frau, das darf man nicht vergessen.
Hallo, plus Hund.
Bitte?
Plus Hund, am Briten.
Plus Hund, Entschuldigung.
Ein Engländer da.
Ist nicht so einfach, du hast da trotzdem die Zeit genommen. Das wissen wir sehr zu schätzen und deswegen danke dafür. Tino, danke von meiner Seite auch an dich, dass du das immer so fabelhaft leitest und dass du auch immer Zeit hast für uns. Ne?
Ja, danke euch. Also danke, dass du alle Zeit gehabt.
Und ja, bis bald.
Nucci, hervorragend hast du das ausgeleitet, den Podcast.
Perfekt.
Johnny, vielen Dank.
Ja, danke.
Es war mir Erfolgsfest, du hast alle Erwartungen standgehalten, also.
Ja, der Druck war.
Großen Respekt.
Der Druck war groß, muss man sagen. Der Druck war groß.
Ja, aber du bist ein Mann fürs Mikro. Das haben wir vorher gewusst. Das war ein Bonk.
Du, ich habe alle Hände voll zu tun gehabt vorher. Die Kleine ist schlafen gegangen, meine zwei, die andere hat Halsweh, will nicht schlafen gehen. Der Kleine Blair, die gestern wäre sie kein Problem gewesen. Hätte man um 7 nicht starten können, aber jeder Tag ist neig. Mit einer Dreier-Abwehrkette daheim, weiß ich nicht, wie es morgen ausschaut in der Früh.
Schirm ein, schirm aus.
Nein, ich weiß es nicht.
Außer verteidigen wir.
Morgen, mit meiner Frau tue ich nur mehr organisatorisch reden. Aber wir lieben sie. Ist eine Mannschaft im Moment. Also muss ich sagen, jetzt habe ich wirklich eine Mannschaft. Also die Fünferketten eigentlich, ne? Eine dieser Fünferketten.
Ja.
Aber taktisch bin ich besser aufgestellt, Nutsch. Du kannst zu mir kommen, weißt du, früher habe ich nur mit Viererketten, wie soll ich spielen, ne? Ja, ja. Weißt du, nur mit vier und jetzt habe ich vier, einen fuhren.
Jetzt kannst du einen davor spielen, kannst fünf in einer Kette spielen. Jetzt ja, bist du flexibel, wie du nicht so vor. Ja,
absolut, weißt du, habe ich gebraucht. Ja, so ist es.
In diesem Sinne,
du, good night.
Gute Nacht.
Thank you.
Danke euch.
Gute Nacht.
Ciao.
Ciao.